Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte werte Gäste, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen zu dieser Podiumsdiskussion. Vielleicht ist es so eine Geschichtsstunde. Es geht vor allem darum, dass wir erfahren, wie ist das eigentlich hier oben losgegangen, was hat es ausgemacht, dass wir da sind, wo wir heute eben sind. Ich habe heute durch den Tag manchmal gehört, weisst du noch? Oder magst du dich noch erinnern? Besonders jetzt hier innen, wo wir die wunderbaren Bilder und Zeitungshäuschen gesehen haben, oder hier oben im Aperitif, alle haben einen Rucksack, alle haben Erinnerungen an die letzten, zum Teil 40 oder noch mehr Jahre, was hier oben gegangen ist. Wir haben das ganz grosse Glück, dass wir drei Protagonisten hier haben dürfen. Ich komme nachher gerade dazu, sie vorzustellen. Ich erachte das wirklich als ein Glück, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man in einer 40-jährigen Vereinsgeschichte tatsächlich nur aus dem Anfang heraus jemanden unter Eis haben darf, der erzählen kann, wie dir das alles zusammen gelaufen ist. Die drei Männer, die drei verdienstvollen Männer mit grossen Namen in Bezug auf das Gebiet Langnis oder hier euch auf Schwendi-Kaltbad, möchte ich kurz vorstellen. Wir kennen sie alle, aber ein paar Worte möchte ich dazu noch gerade sagen. Wir haben hier von mir aus gesehen, links ganz rechts aussen, der Sepp Bienz, der Mann von der ersten Stunde. Der Röbi hat es bei der Einleitung hier schön gesagt, er hat das Gebiet eigentlich zum Erleichtern gebracht. Er hat den Funken lassen springen. Und wenn ich vom Sepp rede, dann müssen wir gerade ein bisschen Zeit geben, weil das ist eine unglaubliche Geschichte, wo der Sepp sportlich hinter sich hat. Der Sepp ist ein 3. Jahrgang 1926, also er ist 93-jährig oder wird hier 93. Er ist als Ältester von 4 Kindern geboren. Der Vater war ein Gieswiller und die Mutter ist vom Feisterwald, vom Entlebüch. Und genau diese Mutter wird dann noch eine wichtige Rolle spielen in unserer Geschichte. Beachtenswert ist, wenn ich jetzt auf seine sportlichen Erfolge schaue, der Sepp war 1949 Mitglied der B-Nationalmannschaft. Er war der erste Obwaldner in einem höheren SSV-Kader. Er hat an 1954 an der WM teilgenommen, Schweden oben bei Solvetta. Die hat mir entschuldigt, dass es vielleicht falsch ausgesprochen ist. Er hat dort tatsächlich die Rang rausgelaufen. Und als wir diese Woche miteinander das Podiumsgespräch vorbesprochen haben, hat er gesagt, ja, ich war schon Zehnter, aber weisst, eigentlich wäre ich Sechster gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, Sepp, was ist denn verliert, dass du nicht Sechster geworden bist? Und dann sagt er, ja, es hat mir im Schiessen eben eine Patrone verklemmt. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich weiter vorne gewesen. Sepp, für uns bist du Sechster. In den Folgejahren 55 und 50 ist der Sepp Schweizermeisterschaft, ist der Sepp Schweizermeister im militärischen Dreikampf. Zweimal, gell? Du hast in deiner Sportkarriere über 300 Wettkämpfe absolviert. Also eine enorme Menge und die sehr erfolgreich. Du bist immer ein Wintersportförderer gewesen, du bist Experte gewesen, Schiedsrichter bei nationalen Wettkämpfen und ich habe es zusammengezählt, über 15 Vereine bist du tätig gewesen und fast überall bist du zum Ehrenmitglied ernannt worden. Also eine Gewaltleistung. Sepp Bienz, der nachher zum Wort kommt. Bei der nächsten zweiten haben wir, verzeihen, wenn ich nicht das EFU sage, nicht, dass die weniger geleistet hat, aber sonst ist die Stunde schon vorbei und ich habe geschnurrt. Dann kommt der Kaspi Niederberger. Wir haben sie ja in der Reihe nach aufgestellt, wie es chronologisch geht. Der Kaspi war der Gründungspräsident, also der erste Präsident, 18 Jahre, das innen hatte. Unser Präsident soll jetzt wieder hören. Du bist der, der mit einem Haufen Initianten den Verein gegründet hat, auf die Beine gestellt hat und zum Göttingen Gedeihen gebracht hat. Ihr habt eigentlich Aufbauarbeit geleistet. Das war dein und deiner Leute ganz grosse Verdienst. Du hast mir am Vorgespräch gesagt, und das hat mich nur beeindruckt, Ich habe dich gefragt, ja, was ist denn so die Schwierigkeit in deiner Zeit? Und du hast spontan gesagt, eigentlich habe ich als Präsident keine Not leiden. Alle zusammen um uns herum haben uns unterstützt. Schönes Wort. Fast schon ein Schlusswort am Anfang. Und dann haben wir den Sepp Sigrist. Und den Sepp Sigrist kennen nicht alle. Der Sepp Sigrist war der Präsident, der musste kämpfen. Kaum angefangen, ist die Vollzugsverordnung für den Moorschutz. Und es ist sage und schreibe, wenn ich von dir vernommen habe, darum gegangen, ja, gibt es das Gebiet hier oben überhaupt noch oder nicht? Oder muss man alles zusammen nagen? Damit natürlich auch die Vereinstätigkeit. Also der pure Kampf ums Überleben von diesem Verein war gerade am Anfang Arbeit vom Sepp. Der Sepp hat nachher das Präsidium ebenfalls 18 Jahre gemacht, hat den Verein weiter ausgebaut, die nötigen Finanzen reingeholt, Beuten gemacht, Fahrzeuge angeschafft, so, dass wir da sind, wo wir heute sind. Ihr kennt drei verdienstvolle Leute, drei grosse Namen in der Vereinsgeschichte von Leupen Langis. So, jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt wollen wir zu den einzelnen Männern kommen. Und ich möchte eigentlich mit dem Sepp Bienz anfangen. Ich habe gesagt, seine Mutter hat eine wichtige Rolle gespielt. Und Sepp, von dir möchten wir jetzt wissen, warum ist das so eine wichtige Rolle gewesen, die Mütter gespielt hat, dass da hier überhaupt das Langläufgebiet entstanden ist?
Ja, das ist... Ja, das hat sich einfach so ergeben, dass wir da mit der Mütter in jungen Jahren, die, wo wir noch in die Schule gegangen sind, den Weg hier rauf gemacht haben, hier ins Kaltbad eingekehrt und dann da bei der anderen Seite gerade rauf über einen schweren Grat und dann für die zweite Runde Bockhoppen. Und so sind wir in die Poststäntle-Matthäuser. Die hat auch da immer wieder ein bisschen Heimweh gehabt. Und dann sind wir alle mit da oben gelaufen. Und das ist der eine für Appen, ist der Stutzig gewesen. Wir hätten ja nie anders gewusst. Wir sind im Grossteller Berg oben daheim gewesen. Und dann hatten wir einen Bahnhof und auf Luzern. Und das war eine gute Kondition gewesen, dass wir zu Fuß gegangen sind.
Das Familie hat dir eigentlich ermöglicht, dass du das Gebiet hier kennengelernt hast. Wie ist es denn...
Und durch das habe ich da oben das Gebiet kennengelernt, schon auf andere Wege. Und ja später ist ja hier oben der Zungsteinhaini mit mir hier auf dem Platz oder dort unten im Tal unten, hat er mich gelernt, mit den Langläufski die Schrittarten zu machen. Und so bin ich zu dem Langlauf Training gekommen. Und 1946, 1947 ist ja das gekommen, dass die Stadtstromleitung hier vom Ding über von der KWO gemacht wurde. Und da habe ich mit dem Burch Urs, habe ich da müssen, die Leitung, die davon aufgestellt war, für ein Jahr lang die Messungen zu machen, wo ja die Winterstürme anzeigen. Und da haben wir jeden Samstag da rauf müssen. Und wenn ich alle müssen gehen, ist der Zumstein mitgekommen. Und da haben wir eben da hier oben die alle eben umtrainiert. Und so ist das entstanden.
Also wir haben gehört, du hast durch die Vermessungen von diesen Leitungen, das war der Burch Gregor, das ist der Vater von Franz Toni, das haben ihr zusammen miteinander gemacht und darum sind ihr...
Er hat einen Samstag gemacht und einen Samstag bin ich gegangen. Gut. Und wenn es eine Haufe geschneit hat und wenn hat er mir auch geleitet, ob ich dagegen nicht ging, weil ich dort mit den Skien ob sie bin. Mhm. Und das ist immer gut gelaufen.
Sepp, du bist einer von der Ersten, der einen Skiwanderkurs gemacht hat, oder Skiwanderleiterkurs. Du hast nachher auch eine Skischule eigentlich im Meerli oben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du hier im Langis oben Skiwanderkurs gegeben hast?
Ja, das war so gewesen. Ich habe viel mit der Langlaufski hier oben trainiert und ich habe den Franz Toni an der 20, an der 70 ist ja das liebe, schöne Hotel, wo wir hier eingekehrt in Dappenbrunnen. Und ja, 71 bin ich eben viel hier oben gewesen. Und da hat er mich gefragt, hat das gewusst, dass ich da Mörli an einen Skiwanderkurs gehe? Und das ist nicht so gut abgelaufen. Er hat seine Gäste, wo er am Wochenende immer am Stall hatte, wollte er mit da rufen, dass er könnte, dass sie könnte da hier Ski wandern. Das ist einfach ja, nach den vielen Erfolgen, die in der Schweiz, im Schweizer Land passiert sind, ist das auftreten wahnsinnig, ist der Langlauf aufgekommen. Und ich habe hier auf dem Pedal oben, habe ich selber die Spur angestellt und ich habe zuerst müssen die Fussspur machen und dann oben, da oben. Und danach da habe ich die Stockspur machen. Und das hat dann der Franz Toni gesehen und hat die Idee gehabt, wir könnten da oben das machen. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich schon. Und dann haben wir es dann gemacht. Das ist so ein Jahr immer grösser geworden. Und dann an 72 ist dann eben etwas anderes getroffen. Das ist ja da, die Verwaltung, die gegründet worden ist, für daher da oben einen Skilift zu machen. Und das ist ja auch weggekommen. Zum Dank ist das für die Langläufer auch weggekommen. Und so hat es ja immer mehr und mehr Liga. Und jetzt ist das so gross geworden, dass es wahre Pracht ist, dass man kann, in diesem Alter noch da sein kann.
Die Genossenschaft, die du erwähnt hast, die hat dazumal Sport- und Erholungszentrum Langis Schwendig Alpak heissen. Die Initianten waren der Hugo Britschki, der Stumpen-Hugo, die von der Schwendi sind, und der Melk Burch. Die beiden haben das eigentlich ins Leben gerufen. Das ist eigentlich ein alpin- und nordisches Gebiet, ist geplant hier in der ganzen Umgebung vom Langis, aber auch auf dieser Seite vom Jänzi. Sepp, du hast gesagt, ihr habt die Spuren von Hand gemacht oder selber gelaufen. Das war ja nicht immer so gewesen. Wie habt ihr euch denn behelfen, wenn es den Mehl gegeben hat und die Spuren müssen parat sein?
Die hat man ja eben hat man die von der Ding hat man die ein Skido angeschafft. Und der hat ja ein Britschki-Sepp, sind ja da andere drin gekommen, der Britschki-Sepp von vorne, der hat ja da morgen alle gefragt, eine Spur gemacht, das hat ja immer mehr Langläufer hier oben gegeben, bis jetzt an 78 ins Hotel gebaut wurde, ist und dann ist richtig losgegangen.
Das ist, glaube ich, in dieser Zeit, an 72 die erste Obwaldner Meisterschaft, der wichtige
Anlass. Ja, das haben wir ja an 72 haben wir ja hier oben Trainer K. Giswil hatte da hier oben die erste Obwaldner Langlaufmeisterschaft. Da war oben Start und Ziel hier auf dem Pedal oben. Und da sind 145 Teilnehmerinnen sind da gestartet. Und da von da weg ist das losgegangen. Das hier oben, das Skigebiet, das Langlaufgebiet, Publikum, mehr gekommen sind.
Danke vielmals, Epp. Eindrücklich, wie du das geschildert hast. Von deinen Anfängen, von der Familie aus, wo du das Gebiet hast gelernt kennen, bis nachher hier oben wirklich der Boom losgegangen ist. Und der Boom, den hat jemand ganz früh gemerkt. Und jetzt wollen wir das Mikrofon zuerst mal ins Publikum rausgeben. Der Franz Toni, wir haben es gehört, hat erlebt, dass das interessant sein für Gäste. Ist mit diesen Gästen vom Kurhaus da zumal im Stalden mit dem VW-Bus hinaufgefahren und der Sepp hätte die Kurs gegeben. Und jetzt, Franz Toni, nimmt es doch Wunder, vielleicht kann jemand das Mikrofon gerade hinterher. Was hat dich denn da zumal bewegt, da aktiv zu werden? Hast du an das geglaubt oder ist das ein Risiko gewesen? Wie hast du gesehen?
Ja, Marti, Anwesende. Es freut mich, dass ich da etwas sagen darf. Also, ich habe ja das Kur aus Stalden übernommen, an 73. Und da hat man sich überlegt, ja, was macht man jetzt? Was macht man im Winter? Was macht man im Sommer? Und da ist die Idee gekommen, weil da oben schon ein bisschen etwas so ein bisschen im Anlaufen war. Matthias, bisschen werben für Langläufe. Und das haben wir ja gemacht. Und da sind wir im Winter Alltag mit dem VW-Bus da raufgefahren, haben die Leute vom Kurhaus-Stepp mitgenommen. Die haben den Langläufkurs gemacht, das hat verschiedene gehabt. Und darum zum Beispiel auch der Erwin Wallima ist dort schon Langläufleiter gsi. Da haben wir das so gemacht. Und einfach ist nicht immer gsi. Die Straße war auch nicht immer offen gsi. Man hat müssen, das ist noch nicht so gsi wie es heute ist. Man hat immer ein bisschen müssen auf Twitter schauen. Und es ist einmal gegangen. Und verpflegt haben wir die Leute hier im Stall oben. Das ist damals, an den 70er Jahren, das Holter verbrunnen. Und inzwischen war ja niemand. Da haben wir die Leute im Stall oben verpflegt. Mit einfachen Mitteln. Und so ist das eigentlich so immer ein bisschen weitergegangen und weitergegangen. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit euch vielmal danken am Vorstand für den heutigen Tag, als wir hier sein dürfen. Und so gut verpflegt und worden sind. Danke vielmal.
Danke dir vielmal, Franz Toni, eindrücklich, wie du uns das geschildert hast. Und wo du jetzt vom Verpflegen geredet hast, hier im Stall nebenan, kommt mir etwas zu sein. In der Vorbesprechung mit dem Sepp Sigrist hat er mir das auch so erzählt und so nebenbei gesagt, weisst du, und dann ist da der Franz Toni hat da verpflegte Mochsen und dann hat er weiterverzählt. Und dann bin ich heim und dachte, ja, Ochsen. Was meint er jetzt eigentlich mit dem Ochsen? Und dann bin ich noch eins in die Unterlage, er hat mir wunderbare Papier mitgegeben. Das war der Ochsenstall damals, den ihr wahrscheinlich einfach so getauft habt. Man könnte mal sagen, das Restaurant Ochsen.
Das müsste Franz Toni sagen, warum der Ochsen.
Ja, ja. Also, wir nehmen den Sprung. Wir gehen ins Jahr 78. Am 21.12.78 ist ein Haufen. Ich habe es von deinem Dings abgeschrieben. Also 77. Sind ein paar Initianten zusammengekommen und haben gesagt, jetzt müssen wir das ein bisschen auf andere Beine stellen. Wir müssen durch Finanzen generieren und so weiter. Und dann ist, haben die Ersten nachher sind zusammengehockt am Stammtisch und haben überlegt, was wir machen. Die Ersten, das heisst, der Bruno Bierer, der Hans Hess, der Sepp Pritschki, der Erwin Wallima, der Kaspi Niederberg und der Werni Christen sind das gewesen. Und haben eigentlich das Vater geschlagen, wie so ein neuer Verein aussehen könnte. Und jetzt, Kaspi, du bist dort dabei gewesen, du hast das aus erster Hand erlebt. Erzähl uns ein bisschen aus deinen 18 Jahren, wie ist das losgegangen? Was haben die 18 Jahre Präsident für eine Arbeit gegeben bei dir? Bitte.
Ja, wenn ich über Gründung rede, dann muss ich kurz auf die Vorgeschichte zurückkommen. Ein Teil von dieser Vorgeschichte ist schon erwähnt worden. Also 1972 ist ja die Genossenschaft gegründet worden und im 1973 haben die ein Skido angeschafft. Zusammenhang haben die zum Teil schon gehört. Und wir, die hier oben gelaufen sind, haben natürlich die Gelegenheit gepackt und konnten trainieren und laufen. Als Gegenleistung haben wir jeweils, die hier oben gelaufen sind, haben wir alle in der Vorsaison ein bisschen geholfen, die Trasse ergänzen, so dass der Skido die grössten Schwierigkeiten konnte überwinden. Sprung hätte die ganze Geschichte genommen, wo zu Weihnachten 1977 das Hotel Langis aufgegangen ist. Plötzlich haben wir Parkplätze zur Verfügung gehabt. Wir haben Umkleidemöglichkeiten, wir hatten Wachsräume und das hat natürlich gewirkt. Man hat Langläufe gemacht, noch und noch. Und dann ist es natürlich klar geworden, im 1978, in diesen ersten Monaten, so kann es nicht weitergehen. Weil der Ski hier, wenn es geschneit hat, war total überlastet gewesen, hat immer nur eine Spur gehabt. Und wenn ich sage «mir», dann ist das so ein harter Kern von Langläufern, die hier oben trainiert haben. Wir haben einfach gesehen, jetzt müssen wir etwas unternehmen, sonst geht der ganze schöne Anfang wieder ins Wasser. Wir haben dann eine Orientierungsversammlung gemacht und es ist recht zügig gegangen. Wir haben können die Gründungsversammlung festlegen auf den 12.01.1979. Da sind 50 Gründermitglieder sind dabei gewesen. Und der erste Vorstand ist schon erwähnt worden, aber ich tue jetzt noch einmal wiederholen, weil das ist eigentlich der harte Kern gsi, wo das Zeug weitergeklebt hat. Vizepräsident war der Hans Peter, der ist leider gestorben, ist von Sachsen gsi, hat in der Reinhardt gearbeitet. Kassier war der Werni Christen. Aktuar der Freddy Chanz. Leupenchef der Erwin Wallima. Und dann kommen jetzt zwei ganz wichtige Personen. Das sind die Vertreter der Korporation Schwendig. Das ist der Sepp Sigrist und der Meiri Burch. Der Vereinsbeitrag war 20 Franken. Und so ist das losgegangen. Wir hatten das Glück, dass in den ersten Monaten von 1978 die Genossenschaft noch einig für uns gespürt hat. Im Verlauf des Sommers hat der Gründungsvorstand zusammengesessen und hat die erste GV vorbereitet. Und wir hatten den Mut, an eine Pistenmaschine zu denken. Das war eine Occasion. Radtrack hat 70'000 Franken gekostet. Das war natürlich schon eine happige Sache. Wir hatten 1'000 Franken Einnahmen von Vereinseinnahmen und plötzlich, woher die 70'000 Franken? Wir hatten das grosse Glück gehabt, dass die OKB uns immer gut gesehen war. Wir haben in einer beispiellosen Aktion unsere Mitglieder angeschrieben, um zinslose und verzinsliche Darlehen zu beten. Und da ist einiges mehr als 10'000 Franken zusammengekommen. Es war ja wirklich erstaunlich, wie viel Vertrauen das da uns gab. Worden ist. Und ich weiss auch nicht mehr recht, plötzlich haben wir die 70'000 Franken können zahlen und unsere ersten Fahrer, das war der Paili Wasser und der Gleis Wallima, haben dem 1980 uns die wunderbarsten Spuren können machen mit dem neuen Radtrack. Und das war so der Anfang, der zähe Anfang gewesen. Und am Ende von dieser Saison haben wir schon 240 Mitglieder gehabt, haben den Vereinsbeitrag auf 30 Franken erhöht und sofort hat man 7'000-8'000 Franken zur Verfügung gehabt. Man konnte einen Teil von diesen Schulden schon im ersten Jahr zurückzahlen und ja, so ist es, hat's angefangen.
Danke vielmals, Kaspi. Du hast gesagt, ihr habt den ersten Radtrack geschaffen. Loipenchef war der Erwin Wallimann. Und jetzt geben wir das Mikrofon ein zweites Mal ins Publikum raus. Nämlich, jetzt wollen wir von Erwin hören. Wie hast du das erlebt? Ein Radtrack, nimm einen Skido. Und was ist jetzt da gegangen? Was ist auf dich zugekommen?
Ja, es ist sehr viel gekommen. Also, wir sind natürlich stolz gewesen, die Maschine da gewesen. Und die Vorarbeiten, die die Sepp und all die geleistet haben, waren ganz enorm gewesen. Aber ich bin dann vom Norden oben runtergekommen und habe noch ein paar Ideen gebracht und habe gesagt, ja, die Spuren müssen wir doch ein bisschen markieren und haben probiert, die Tafel, die jetzt noch einzeln an einem Baum hängt, der Jörg hat mir gerade letztens gesagt, da vorne ist ein Baum, wo alle Tafel dran sind, haben wir die mit Farben markiert. Interessant ist vielleicht auch zu wissen, von wem sind die Tafel gewesen. Der Wirtshans, der hat damals schon für Tourismus gedacht, oder? Hat gesagt, wenn du da musst Aluminium-Tafel, ja, kannst du mir in die Bude kommen. Und dann haben wir die jetzt weggeschnitten, im Stall angeschliffen und gespritzt. Und Brian und ich haben die angenagelt nach Loipenplan, oder wie wir die Idee haben, vom Norden oben runter. Und haben mit einer 50 Meter Schnur haben wir die ganze Sache ein bisschen ausgemessen. Das war so zwischendrin etwa gewesen. Aber ich hatte noch etwas anderes. Inzwischen bin ich dann wieder ausgestiegen und bin beim Kanton gewesen. Und der hat die frische Brücke gemacht unten. Sensationell. Wir haben natürlich damals mit dem Sepp Sepp Britschki und Franz Toni und der andere Sepp Britschki haben wir sehr viel dieser Brücke müssen machen, anschleifen, und das war ein Krampf gewesen. Und jetzt sind die guten Brücke gekommen, die der Wasserpeili organisieren konnte. Dann habe ich gesagt, Peili, ich bin der Fischerieaufseher. Da wird jetzt erst abgewischt. Ja, da hinten, das kann ich wischen, da hinten, raus da vorstellen. Dann habe ich gesagt, du, kein Peili, wenn du mir nicht anmeldest, dich tue ich den. Und dann hat er sich da gemeldet und dann sind wir miteinander abgewischt, gerade da unten. Und davon 80 oder 100 Meter haben wir 180 Forellen gehabt. Und von dort weg hatte das Fisch drin gehabt.
Danke vielmals für die Aufheiterung. Bravo. Der Peuli ist ein Macher, er hat halt vorwärts gehen. Bitte.
Ich habe noch ganz kurz etwas. Rückblickend, ich bin so zufrieden, wenn man sieht, was hier für eine Gruppe zusammen ist, wie der Vorstand zusammengestellt ist, was gegangen ist, wie der Skiclub unterstützt wird. Im Namen von Marco darf ich das sicher sagen, wir werden enorm unterstützt. Die Nachhaltigkeit, die daraus entstanden ist, als jetzt, dass alles so gut läuft und wir da oben stolz können sein, als wir das haben, da möchte ich allen hier danken, am Vorstand sowieso, jetzt, wo jetzt der Letzte dabei war.
Danke euch dir ganz herzlich für die eindrücklichen Worte, Erwin. Kannst du noch etwas ergänzen? Ja. Bitte, kurz noch.
Es liegt mir noch etwas am Herz, das ich muss sagen. Wenn ich daran denke, was wir am Anfang für finanzielle Probleme hatten, haben wir das nicht allein durch unsere Mitglieder abdecken. Der Urs hat schon erwähnt, wir haben grosse Sympathie genossen, überall. Man ist uns zugestanden, Sportautokommission, der Heidi Baumler, hat uns immer das Maximum zugesprochen. Wir können profitieren, und das war ganz wesentlich von der Hotel Langis AG. Wir haben Toiletten zur Verfügung gehabt, Wachsräume, wir durften den Radtrack seitwärts herstellen und einen Verschlag machen. Also, das war eine riesige Erleichterung. Und was noch ganz entscheidend ist, ein grosser Dank, und dass es am Anfang so gut überhaupt gegangen ist, haben wir an der Kooperation Schwendi zu verdanken. Sie haben uns die ganze Gegend gratis zur Verfügung gestellt. Der Forst Schwendi hat das Holz gratis zur Verfügung gestellt. Und so haben uns alle geholfen. Die Gemeinde, der Verkehrsverein. Und so sind wir finanziell mit der steigenden Anzahl Mitglieder haben wir immer leichter gehabt und wir haben praktisch alle 3-4 Jahre eine neue Maschine können kaufen, weil wir haben Politik gehabt, wir wollen keine alte Maschine, die Reparaturen verlangt, haben wir immer eine neue Maschine gehabt und so sind wir eigentlich recht gut über die Jahre über die Runde gekommen.
Wunderbar, danke vielmals für den Dank allen Partnern. Das war wichtig, dass die zusammen mit euch dazumal das alles auf die Beine stellen konnten. Jetzt haben wir 1987, der Kaspi ist zwar immer noch Präsident, die Moorschutzinitiative ist angenommen worden vom Volk. Bis die aber Gesetze und Verordnungen auf Bundes- und Kantonsebene erstellt worden sind, ist es ein Zeitchen gegangen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, 1996 ist der Sepp nachher der zweite Präsident geworden. Und genau auf diese Zeit, präzise dort hin, ist die Umsetzung im Kanton. Und jetzt nimmt sie das Wunder, Sepp, von dir. Wie hast du denn diese Zeit erlebt? Was hat das für dich, für deine Mannschaft geheissen? Was hat das für den Verein geheissen?
Ja, danke, Urs. Ich will schnell ein bisschen nur einmal den Vorlauf abhacken. Also, zuallererst möchte ich einmal Danke sagen, dass wir heute da sind. Ich möchte Danke sagen, dass wir dazu eingeladen worden sind. Und ich möchte euch Danke sagen, dass wir drei da vorne dürfen etwas aus dieser Geschichte, von dieser Zeit, in der wir da tätig sind, dürfen in Erinnerung holen. Ich möchte euch zuerst einmal in Erinnerung oder aufzeigen, warum als ich überhaupt da vorne sitze, warum bin ich in den Gründervorstand hineingekommen? Mein Kollege, das heisst, nein, ich wollte da eigentlich das ein bisschen ausmalen. Ich habe mich natürlich, ich habe kandidiert, ich habe mich sehr wahrscheinlich, ich habe Wahlkampf betrieben und ich habe das Gefühl, ich müsste unbedingt da drin hineinkommen. Nein, so war es nicht. Der Britschke Sepp, der Kollege Britschke Sepp, der Förster, ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich sollte in den Vorstand rein, aber ich will eigentlich da nicht da drin rein, du müsstest das eigentlich machen. Wir haben den anderen natürlich gekannt und der Sepp hat mich dann überzeugen und überreden, dass ich da dazu Ja gesagt habe und so bin ich dann da in den Vorstand, Gründervorstand reingekommen und der Sepp hat mir klar gesagt, du musst den Grundbesitzer, du musst die Korporation, den Landeigentümer vertreten. Du musst die Interessen schauen, dass die respektiert werden. Und mit dem Hintergrund habe ich da mitgemacht. Was ich da auch noch schnell nachholen oder noch einmal einbringen der Franz Toni und der Hugo Britschke und der Sepp Britschke Blättler und der Sepp Britschke Fona und zusammen mit dem Leo Lienert, die haben eigentlich die Route, die erste Route ausgesucht hier in diesem Gelände. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr im Sommer da durchläuft, wo die Leute durchgehen, könnt ihr euch nie vorstellen, dass man da im Winter Langläufe machen könnte. Ihr müsst das selber anschauen und dann werdet ihr auf den gleichen Schluss kommen. Und da mussten schon Arbeiten geleistet werden, die da nicht ein Pinetz gsi sind. Und an denen möchte ich von hier aus noch einmal grossmächtigen Dank sagen, dass sie da sich geopfert haben und da angepackt haben und im Interesse von dem Langlaufsport. Sie haben ja nicht gewusst, was sie anrichten, aber sie haben das sehr gut gemacht. Ich mag mich... Also, die Zeit ist limitiert, ich muss das schnell machen. Entschuldigung. Ich komme jetzt eigentlich zu der Zeit, wo ich nachher im 96 als Präsident weitergemacht habe. Es ist nicht so, dass ich das Amt angestrebt habe, wo der Kaspi weggegangen ist. Ist das natürlich eine grosse Lücke gewesen. Und der Peter Rohrer und ich sind in der Diskussion gestanden, wie geht das weiter. Und es hat zuerst so ausgesehen, weil ich eigentlich auch nicht mehr weitermachen wollte, dass er alles hat müssen machen, das Präsidium und den Leutenchef. Und das habe ich ihm eigentlich erstens vergönnt, als er alles machen wollte. Und zweitens habe ich gedacht, kannst du doch nicht ein Solo reinlaufen, ich will doch den gerne unterstützen. Und dann haben wir miteinander abgemacht, was jeder machen will. Und er hat den obsiegt und hat den Leupenchef gemacht. Und ich habe in Gottes Namen probiert, den Präsident zu machen. Giot, Schwerpunkt von meiner Arbeit mit meinem Vorstand zusammen, wo du sich zusammengesetzt hast, aus dem Hilde Burch als Vizepräsidentin, der Peter Rohrer, Leupenchef, der Arthur Rötli, Finanzchef und der Klaus Ecker, Schriftgelehrte, haben das Erwachsenwerden von dieser Langläufloipe weiterverfolgt und gefördert. Und der Schwerpunkt war einmal Punkt 1, der Weiterbestand im aufkommenden Vollzug des Moorschutzes. Das zweite war natürlich auch die Rekrutierung von Mitarbeitenden. Das dritte war der Ausbau der Infrastruktur. Das vierte war die Organisation des Winterbetriebs. Und das fünfte, und das ist nicht unwesentlich, war die Finanzierung von den Vorhaben, die ich vorher erwähnt habe. Zum ersten, der Moorschutz. Das Schweizer Volk, das ist schon gesagt worden, hat am 6.12.87 die Rotenturm-Initiative angenommen, womit natürlich der absolute Moorschutz in der Bundesverfassung Artikel 24 Sexies Absatz 5 niedergeschrieben worden ist. Und der Bund hat nachher den Kanton beauftragt mit dem Vollzug. Aber der Kanton Obwald war zum Glück nicht so ein Tiefiger, hat relativ lang gebraucht, bis er das ein bisschen auf die Schiene gebracht hat. Und im Frühsommer 1997, und jetzt müsst ihr also gut hören, hat uns die Obwaldner Regierung mit einem eingeschriebenen Brief angekündigt, dass jetzt das auskommt für einen Langlaufsport in dieser Moorlandschaft von nationaler Bedeutung. Das hat uns bereicht wie eine eiskalte Dusche. Aber wir, der Peter und ich vor allem, haben uns mit breitem Rücken und in Hockerstellung, ihr könnt euch vorstellen, was das heisst, dem entgegengesetzt, bis sich die Temperatur von dieser kalten Dusche langsam aufgewärmt hat. Nach 3 Jahren harten Verhandlungen mit dem Kanton und mit dem Bund, wir waren immer ein Haufen Leute gewesen, wenn wir da oben gestanden sind oder irgendwo in einem Sitzungszimmer, wo diskutiert haben, wie das könnte weitergehen könnte. Weil wir haben versucht, unser Ziel war, zu versuchen, Langläufe weiterhin zu betreiben, zusammen mit dem Moorschutz und dass sich das gegenseitig vertreibt. Und wir haben das tatsächlich angebracht und vor allem auch deswegen, weil die Regierung einen Wechsel hatte. Die Stimmenmehrheit ist zugunsten von uns gekommen, also 4-3. Und dann, ich muss euch das schnell erklären, warum das so wichtig ist. Wir hätten müssen aus dem Startzielgelände verschwinden und hätten aber dürfen, das haben sie uns vorgeschlagen, entlang von der Strasse, von der Schlierentalstrasse, dort, wo wir auf die Höhe raufkommen, haben sie uns vorgeschlagen, könnten wir Start- und Zielgelände bauen. Und dort war vorgesehen, da war der Forstingenieur Berwezeppi bereits dran gewesen und hat das Gelände geplant. 20 Meter breit, 200 Meter lang. Stell dir das einmal vor, wenn ihr heimläuft, müsst ihr das anschauen. Das hat ein Projekt gegeben, das hat etwa 250 000 Franken gekostet und das hätten wir natürlich müssen berappen, aus unseren Mitteln. Und zum Glück ist die Regierung in der Mehrheit einsichtig geworden, dass das etwas Verrücktes ist, dass man das nicht machen darf und haben die das so weit gebracht, dass Berner eingelenkt haben, dass wir weiterhin eigentlich am gleichen Standort mit der gleichen Läupenführung, mit den gleichen Voraussetzungen haben dürfen weiterfahren. Aber natürlich mit grossen Auflagen. Wir haben keine... Ich muss voraussetzen, der Doktor von der WSL, der Biologe, ist da das Zeug gestösselt mit ganz hohen Stiefeln, mit Stiefeln bis in die Fiedlerbacken rauf und hat mit dem GPS jede Räume Flecken in den Plan eingetragen und wir haben nachher einen Plan bekommen mit nur roten Punkten. Also man hätte gar keinen Läupenplan gebraucht, man hätte den können, man hätte den roten Punkt nachlaufen und man hätte gewusst, was durchgeht. Und das sind unsere Anschuldigungen, die wir von denen bekommen haben, was wir schon alles kaputt gemacht haben. Zum Glück ist diesen Leuten ihre Zeit auch abgelaufen, sind andere gekommen, die etwas anders gedacht haben und es ist der Zufall ist der gekommen, dass der Roland Haab irgendeinmal dazu gekommen ist. Und dann hätte das nicht mehr so wichtig genommen mit den roten Punkten. Und es ist dann eigentlich immer besser gegangen. Aber wir haben ja dann müssen einen Vertrag machen mit dem Kanton. Und der Bund, die BUVAL, hat den beaufsichtigt. Alle 4 Jahre sind die Bedingungen niedergeschrieben worden. Wir haben das müssen unterschreiben. Keine Beschädigungen. Dieses und jenes ist da dazu gekommen. Und das ist natürlich jeden Frühling kontrolliert worden. Und die Natur arbeitet ja, wenn jemand die Finger reinschneidet oder sich eine Wunde macht, im Moment sieht das schlimm aus, wird rot, es blutet. Und das war auch so mit dem Gelände. Das Gelände hat sich verbessert, hat sich entwickelt, die Narben sind zugegangen, es hat jedes Jahr besser ausgesehen. Und das haben die zum Glück auch gesehen, dass wir gar nicht so böse sind und dass wir noch gar nicht so viel kaputt machen.
Sepp, das ist eindrücklich, wie du das schilderst. Also dank eurem Kampf, eurer Hartnäckigkeit und wahrscheinlich auch im Verhandlungsgeschick hat es da dazu gebracht, dass man das behalten konnte, was man hatte. Du hast vorhin noch etwas angeschnitten und das nimmt mich jetzt noch ganz besonders Wunder. Beuten, die entstanden sind, das war ja in der Zeit, wo du Präsident warst. Kannst du da dazu noch kurz etwas sagen?
Ja, da sage ich gerne etwas, weil da muss ich vor allem natürlich das Bui-Team ansprechen und die Leitung von Paul Wasser. Ihr müsst euch vorstellen, mit dem Fahrzeug, das 3,20 m, 3,50 m heute breit ist, kann man nicht einfach durch das Gelände fahren. Das geht nicht. Da muss man zuerst Unterlagen haben, man muss Brücken bauen, man muss dieses und jenes machen. Und wir haben vor allem auch müssen x Orte, ich darf das nicht laut sagen, entwässern. Und schauen, dass das Wasser uns abläuft, dass es die Maschine nicht versäuft. Und jetzt komme ich wieder vor das Mikrofon. Und das war natürlich eine Hilfe, gewesen, wo die Leute können qualitativ besser angelegt werden. Und die Leute, zusammen mit dem Paul Wasser, die haben ja immer jeden Herbst an 3, 4, 5 Samstagen. Und das geht dann strübsen. Am Morgen um 7 Uhr fahren wir in 3 unten ab. 7:30 ist Arbeitsbeginn. Jeder hat seinen Arbeitsurteil bekommen. Pickel und Schulfer sind verteilt worden. Und jeder hat seine Aufgabe gefasst. Und dann ist man arbeiten. Dann hat es irgendwann etwas 9 Uhr gegeben, eine kurze Pause. 10 Uhr bis 10:30 Uhr. Und danach hat man gleich gewesen, was für Wetter. Die sind in der Halbschule gekommen. Dann hat es meistens nicht lange gedauert. Die sind schon vor dem 9 Uhr wieder heimgegangen. Andere haben sich richtig angelegt. Und die haben geschafft bis Nachmittag um 4 Uhr. Und dann hat man den Werkzeug geputzt, versorgt. Und dann ist man zum Mittagessen und dann ist man heimgegangen und hat sich wieder erholt für am Ende, wenn die Arbeit losgegangen ist. Das ist Punkt Verbesserung von den Leuten. Dann war natürlich das grosse Anliegen gewesen, ja, die Maschine ist in dem Geschlachte. Ich kann das schon so sagen, Paul, es ist nicht eine Verletzung von dir, sondern es war einfach eine Notunterkunft gewesen, hinter dem Hotel zu suchen. Und Rohrtricks hat natürlich jeden Morgen, wenn die Fahrer vorgefahren sind mit dem Dieselfahrzeug, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn das kalt ist, was das für einen Stunk rauslässt. Und die Lüftung hat dort hinten die Luft angesogen und dort die ganze Küche und das Restaurant hat nach Diesel gestunken. Das war natürlich immer ein Zeug gewesen. Und das habe ich gesehen, dass das einfach schwierig ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man den Zustand verbessern. Und dann bin ich zum Liener Peter gegangen und habe gefragt, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass wir da irgendwo könnten eine Einstellhalle bauen für unser Fahrzeug? Und dann sind wir zusammengekommen und sind um das Hotel herumgelaufen und dann hat er gesagt, ja, da habt ihr die Möglichkeit. Das ist ja eine eingezonete Parzelle, die für den Tourismus eingezonet worden ist und da innen habt ihr die Möglichkeit, etwas zu machen. Dann bin ich dort zur Langisage gegangen, zum Bruno Bierer, und habe am Bierer gesagt, du, eben, so und so ist unser Anliegen. Und wir sind, ich weiss noch ganz genau, einmal sind wir so ums Hotel rumgelaufen und zweimal auf dieser Seite. Und ich habe immer gedacht, ja, jetzt seid ihr dort, neben Glanzmann, Fredis Laden zu suchen, wo die Strasse oben von der Küche hinten führen geht. Dort hinten wäre doch, glaube ich, noch ein guter Platz. Es wäre nachher versorgt. Unter Terrain und man sieht nur vorne das Tor. Der Nachteil war einfach nur, jetzt stehen ja immer Auto. Und der Bier hat eigentlich nie ein Wort gesagt. Und Nachher sind wir vor das Hotel führen und dann sagt er, da könnt ihr doch eure Garage bauen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, Bruno, ist dir das wirklich ernst da vorne? Dann sagt er, ja, das ist gut, die haben planen. Und da ist noch mir natürlich der Rücken halb krumm geworden, also nach hinten. Und denkt, oi, jetzt haben wir einen Platz gefunden und dann nicht einen schlechten. Und dann bin ich in den Vorstand gegangen und habe gesagt, ich konnte die Verhandlungen können führen. Wir haben da, es wird uns bewilligt, dass wir da im Baurecht bei der Hotel Langis AG können den Garage bauen. Dann habe ich dann mit diesen Strategen bin ich zusammengehockt mit dem Peter Rohr und mit dem Paul Wasser und habe gesagt, wie gross, wie muss die Garage aussehen. Und dann haben die mir gesagt, ja, etwa 6 auf 5 Meter, 10 auf 6 Meter und etwa 3 Meter hoch. Und dann ist das super. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, und dann brauchst du doch sicher einen Graben unten rein, dass man unter das Fahrzeug rein kann. Und da weiss ich noch ganz genau, hat mir der Wasserpäuli ganz klar gesagt, nein, das bräuchten wir nicht. Da habe ich gesagt, ja gut, da können wir etwas sparen. Nachher habe ich Handskizzen gemacht, bei die vor Ort abstecken. Und da habe ich mir gedacht, ja nein, 6 auf 10 Meter, das ist einfach, da müssen wir 10 auf 10 Meter mindestens machen. Man sollte doch auch noch eine Wachsräume machen. Und man sollte ja für das Hotel Langis auch noch einen Güsselraum anstellen, dass sie in ihre Container rein tun können, dass sie da nicht so wegen den Füchsen und wegen dem Ziegen so ein Knosch haben immer hinter dem Hotel, ist ja auch nicht gerade lustig. Dann habe ich das entworfen und habe das einmal am Vorstand präsentiert. Und dann ist natürlich der Heinrich und hat gesagt, los, das können wir doch nicht finanzieren, das ist doch unmöglich. Und dann habe ich gesagt, mal, wir haben uns da schon etwas ausgedacht. Auf alle Fälle hätte der Vorstand zähneknirschend zu diesen 10 auf 10 Meter Ja gesagt. Und dann habe ich gefragt, ja, wer hilft uns da planen und so. Und dann sind wir auf Fritz Lüdi gekommen. Und dann haben wir dann den Planungsauftrag gegeben, der hat das geplant. Dann haben wir die Baubewilligung eingereicht. 20 Tage sind abgelaufen. Nach 20 Tagen bin ich natürlich an Fragen, Büro reingestanden, bei der Baukoordination beim Kanton und gesagt, so, sind Einsprachen rum? Nein, es sind keine Einsprachen. Und ich natürlich schon auf halb in der Luft oben gewesen. Und dann hat die Sekretärin gesagt, aber Bäume, können die dort? Nie. Das kommt nie in Frage. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das Problem? Ich sagte, ja, das können Sie mir nicht sagen. Ich soll ins Haus des Waldes hinterher fragen. Ha, ich bin natürlich im Laufschritt hinterher zum Liener Peter ins Büro hineingestanden und habe gesagt, du, was ist da ganz genau mit dem nicht können bauen? Du hast doch mir gesagt, das sei möglich. Dann hat er gesagt, ja, das kann ich dir nicht sagen. Da musst du zum Matterhans in den obersten Stock rufen. Gut, bin ich in den obersten Stock rufen, teppeln an der Tür. Das sollte man ja nicht machen, man sollte sich ja telefonisch oder anmelden, aber das habe ich natürlich nicht können. Es hatte keine Zeit für so ein Zeug. Dann bin ich, hat er mich reingelassen. Und wir haben einander eigentlich gekannt. Und dann habe ich ihm mein Leid geklagt. Und dann hat er gesagt, ja Sepp, es ist leider so. Ihr könnt so vor der Hand nicht bauen. Der Franz Toni hat sein Bau gesucht da. Und jetzt sind hier noch gekommen und wollen euch bauen. Aber das sind nicht wir die Schuld, sondern da ist die Bezirksgemeinde Schuld. Du weißt doch, du bist doch dabei gewesen, bist ja im Gemeinderat gewesen. Ihr habt ja ein neues Baugesetz gemacht. Und die beiden Parzellen, Kalpat und Langis, die haben eine Auflage, die müssen zuerst eine Nutzungsplanung abliefern, beziehungsweise die Gemeinde muss eine Nutzungsplanung abliefern und das muss bewilligt werden von Kanton und Bund. Und erst dann, wenn das bewilligt ist, gibt es eine Baubewilligung. Aha, gut. Also, was habe ich gemacht? Ich bin zu Maurizio Cenoni gesäckelt und habe gesagt, du bist nicht schuld. Aber deine Vorgänger haben irgendeine Leiche in der Schublade drin. Kannst du die einmal führen holen? Kannst du einmal schauen, was da wartet?
Ich sagte, ja, das kommt, ich weiss von nichts.
Ich sagte, aber ich weiss es. Ich komme jetzt gerade vom Matterhans, einen schönen Gruß. Und ihr habt noch eine Leiche in der Schublade, ihr habt die Nutzungsplanung, die liegt jetzt schon seit 8 oder 10 Jahren bei euch in der Schublade. Deine zwei Vorgänger haben die hocken, die haben das nicht ruhig anzupacken oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann hat er gesagt, ja, ich gehe dem einmal nach, aber du bist ein bisschen eine Frechheit, wie du da kommst an mir. Und da habe ich gesagt, ja, ich tue dich ja nicht persönlich angreifen, sondern ich rede über die Sache. Und ich habe gesagt, los, du kannst warten, ich gehe jetzt heim, gehe einen Brief schreiben und ich schreibe den in dem Sinn, dass du weißt, was da los ist und ich schreibe den an alle, die es etwas angeht. Also jeder kommt eine Kopie über und der Brief kommt eingeschrieben und dann kannst du an die Arbeit. Ja, ich habe das gemacht. Und nachher, als er den Brief hatte, hat er mich zitiert und gesagt, ja, ich bin im Bild jetzt, um was es geht, aber ich nehme mich dieser Sache an. Und ich habe grosse Ehrfurcht und grossen Respekt vor Maurizio. Der hat das dermassen zackig an die Hand genommen, der ist selber auf Bern raufgereist, hat die Beamten aufgesucht und gesagt, was müssen wir für euch tun? Und er hat unmittelbar an einem Ingenieurbüro den Auftrag gegeben, die Nutzungsplanung zu machen. Die haben die sehr schnell gemacht. 6 Monate später, das ist im Februar 2002, kann mich um ein Jahr täuschen, das ist ja nicht wichtig jetzt, ist die Nutzungsplanung zur Vernehmlassung aufgelegt. Und alle, die es angegangen ist, konnten Stellung nehmen dazu. Und nach, ich weiß nicht, 2 oder 3 Monaten ist das abgeschlossen gewesen. Und die Nutzungsplanung ist akzeptiert worden von Bund und Kanton. Und dann hat mir der Maurizio gesagt, so, jetzt kannst du musst ein neues Bauungsgesuch machen und Bezug nehmen auf das Ganze und musst das beilegen und dann wird das behandelt. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben die neue Bauungabe gemacht und wir haben Irrtum vorbehalten, Ende Juli haben wir die Baubewilligung bekommen. Das kann auch Ende August sein. Und dann haben wir gerade abgedrückt am Lidi Fritz den Auftrag gegeben, die Offerten reinzuhalten für Baumeisterarbeit und, damit wir die Kosten gekannt haben. Das waren 280'000 Franken. Da ist natürlich das grosse Raufen wieder losgegangen, wie wir das zahlen. Und dann haben aber der Klaus Ecker und ich gesagt, wir übernehmen das, wir versuchen die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und das ist uns geraten. Der Vorstand hat uns grünes Licht gegeben, dass wir das können durchziehen können. Wir hatten den Spatenstich Ende September und sagen und schreiben, zu Weihnachten haben wir mit dem Fahrzeug können in die neue Halle reinfahren. Es war noch kein Garagentor, aber wir konnten die Halle bereits benutzen.
Und auch das, selbst, ich muss dich da ein bisschen unterbrechen, hat ein Gürtel genommen, aber es hat entsprechend auch den Aufwand gebraucht von eurer Seite. Ich werde jetzt das Mikrofon noch einmal ins Publikum geben. Es ist manchmal jetzt der Pauli Wasser angesprochen worden. Wir haben viel jetzt gehört vom Läupenbau und auch von der Garage. Der Pauli Wasser ist ein paar Mal genannt worden. Wie hast du als Mann von der ersten Stunde das erlebt?
Geht das? Also jetzt möchte ich gerade einen erzählen vom Anfang an, ziemlich, wo wir das erste Fahrzeug bekommen, der Radtrack. Der ist abgeliefert worden. Ich weiss natürlich Datum und das sehe ich nicht mehr. Der ist mit dem bis an die Steicherbahn. Da hat er dann abgeladen und dann sagt er zu mir da hier.
Du musst ein bisschen näher nehmen.
Da sagt er zu mir, der Chauffeur, du, du kannst mit dem Häufen, du weißt, wo es durchgeht. Ich bin doch noch nie mit so einem Fahrzeug gefahren, aber ich bin einfach hin und ab und auf, solange es und oben sind die anderen parat für das zu empfangen. Und danach der erste Fahrer, wo wir das Jahr, also die Saison hatten, das war der Walimar Gleis von Alpnacht. Und da hätte da von fahren, dann am frischen Seele hin, wie er so ist, dass es so eng und schmal. Und da ist er zu mir gekommen, in die Bude, beim Eberli unten, und gesagt, du, ich brauche eine Kettensäge. Da hinten komme ich nicht mehr durch, um die Beine herum. Dann habe ich mich natürlich eine mitgegeben und dachte, von Handsäge bringt die auch nicht. Ja, aber es ist nicht eine Woche gegangen, ist dann auch der Kaspi zu mir gekommen. Da hat er gesagt, du, ich rehre jetzt den ganzen Pickel an. Die sind von Zürich gekommen. Und hat es da reklamiert, dass er da hinten den Wald umtut. Ich hätte noch einen später noch, aber wenn nicht alles so fein ist. Nein.
Es gäbe was. Danke vielmals, Pauli. Hast du gut gemacht. Es gäbe wahrscheinlich noch ganz eine Haufen Geschichten. Und mir ist völlig bewusst, die ganze Vereinsgeschichte, da gäbe es noch ganz viel mehr. Wir haben nur an ein paar Orten das Licht haben. Ihr habt gesehen, bei diesen drei Männern, wie das sprudelt. Dass die können aus dem vollen Schöpfen erzählen. Wir könnten noch lange so weitermachen. Aber wir wollen euch noch Gelegenheit geben, Fragen von euch an die drei Herren zu beantworten. Wenn jemand eine Frage hat, habt ihr jetzt Gelegenheit, das diesen drei Protagonisten zu stellen. Bitte, wer will etwas fragen? Es geht immer darum, wer bricht sein.
Wenn ich schon gerade das Mikrofon habe, mache ich jetzt gerade den Anfang. Sepp Bienz, du hast gesagt, du hast militärischen Wettkampf gemacht. Dazu mal, was war dort? Langlauf?
Das ist ein Langlauf einzeln, und dann habe ich ein paar Mal Bestzeit gefahren. Und der war ein Riesenslalom, der war auch gut, und der war 6-Schuss-Schiesser. Und ich war eigentlich ein guter Schütz, und darum habe ich dann alle gewonnen.
Wie hast du das mit dem Karabiner geschossen?
Wie?
Karabiner, oder wie?
Ja, da haben wir halt noch den Karabiner gehabt, und das war halt nicht so einfach gewesen. Und der ist dann beim Schiessen auf die Seite reingegangen. Die Scheibe ist gekommen und 5 Sekunden ist die geblieben. Dann hat sie so gemacht, dann hast du halt den Schuss müssen vorne noch
abgeben. Ja, wer weiß, vielleicht wärst du Schweden sogar noch besser gewesen als 6. Weitere Fragen bitte von EU. Wem dürfen wir noch das Mikrofon geben? Oder hat jemand gute Anekdoten aus dieser Zeit zu erzählen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Oder? Hat noch jemand? Ja, der Klois. Ja, ich tue jetzt schon.
Ja, mir ist gerade eine gute Zeit gekommen, als ich hier oben 3 Winter die Läupe machen konnte. Ich war so quasi ein Allrander beim Rohrheinz. Da hat er mich einmal runtergeschickt ins Kuhirhuis runter. Da warte ich, weiss den Namen nicht mehr, von der Serviertochter. Ich müsste die Serviertochter holen. Sofort, hat er gesagt. Ich mehr wie in alle Buide schnell beschliessen. Und mit dem Hotel Langis AG Auto, das war noch angeschrieben, ganz gut. Die Ketten hatte es drauf. Bin ich natürlich ab und natürlich als Junge, ich war ein bisschen ein frecher Fahrer, gefahren wie ein Kaib. Vor dem Galpi dort ist eine Kurve gekommen. Mit wem bin ich zusammengeschossen? Mit dem Kaspi. Der Kaspi hat leider das Auto kaputt gehabt. Er hat nicht mal einen Langlauf machen können. Er musste für seinen Schaden zu kümmern. Und ich habe gesagt, ich muss pressieren, ich muss die Serviertochter holen. Ich muss mit der wieder rauf. Er hat gesagt, ja, ist schon gut, ich gehe dir halt einen anderen Tag wieder einen Langlauf machen. Und davor habe ich das Auto angefahren, die Serviertochter wollte laden, hat auf der Seite nicht mehr einsteigen können. Die hatte eine Klemme, habe ich quasi schier übertrieben, jetzt am Gofferraum hinten hat sie müssen rein. Bin ich wieder rauf, dann bin ich natürlich als erstes auf dem Heinz beichten. Ich habe das Auto verschossen. Wir können dann später wieder darüber reden. So sind da lustige Sachen entstanden da oben. Danke.
Danke dir, Klaus. Peter, bitte.
Ja, lange ist es natürlich immer so eine Geschichte. Ich weiss gar nicht, wann ich da noch komme. Ich weiss nur, bei dem Erwin habe ich geholfen, die Leute machen. Und nachher, warum bin ich ins Langes gekommen? Weil du kannst auf Sachsen durchschauen. Das ist einfach. Also, schönste Ausblick. Nein, wir haben ja da viele, das Sepp hat es ja schon gesagt, so gekämpft, aber auch Buiten wie nachher Startziel, wo man immer meint, es sei das gleiche Hitler. Dabei ist es schon manchmal ein bisschen ernährt worden. Leider immer nachts müssen arbeiten, weil durch den Tag arbeiten die Ämter, oder? Und jetzt der Strom dort oben, ist auch nachts passiert. Aber das ist eigentlich vom Land her gut, man kann gut lachen da. Wenn er ins frische Seele hintergehen, das ist einfach so eine Anekdote, oder? Wir haben es gehört, man hat bei mir, das Fahrzeug sind ein bisschen grösser geworden, und danach haben wir bei mir einen Astappen sagen, wenn es ein bisschen viel Schnee gegeben, dass man durchkommt. Und dann haben wir einen Verweis bekommen, oder? Darf ich keine Äste mehr absagen, und dann haben wir eingehalten. Das kann ich wirklich die Hand ins Feuer legen. Wir haben ja gerade den ganzen Baum umgetan, oder? Und da hinten da hat's, im Frösterseelengebiet ist ja wirklich das Hochheiligste. Da hat jeder Baum und jeder dickere Ast eine Nummer. Das sind so Blättchen. die auch eben Motorsagenten nicht gerne gehabt, aber die haben so ein Blättchen. Und wenn ihr eigentlich nicht wisst, wie so ein Blättchen aussieht, geht ihr beim Wasserpeil daheim vorbei, im Moment dann wäre es günstig. So ein Blättchen ist nämlich nur in den Krippen innen angehängt, oder? Am Bar. Also was ich auch noch sagen wollte, die Medien, tut's mal, ist ja plötzlich Zeit gekommen, einkassieren, oder? Ich meine, heute ist das selbstverständlich, jeder zahlt und Schweizer Pass und so. Und auch im Vorstand, wie fangen wir an einkassieren? Und da möchte ich doch noch einen erwähnen, der das sehr schmal gemacht hat. Er ist auf einem Stuhl gehockt dort vorne. Und das war unser lieber Meier. Oder der Beck Meier, oder? Der hat wirklich, der Hans Meier, der ist der Erste, der dort angehockt ist und mit seiner freundlichen Art, morgen früh gespuren, der ist dort angehockt und einkassiert und dort so ist der Geld reingekommen. Wenn man sich das vorstellt, ist eigentlich unglaublich. Oder bei den heutigen Leipen, oder, wo man da die Spiegelrohr drunter hat, wo wir die ersten gemacht haben, Geldpeile. Sepp, weisst du, wir haben die Messe vor das Amt da, Beugesuchungen und. Das war gar nicht so einfach gewesen, aber wir konnten klar machen. Und dann haben wir eigentlich, ich weiss noch, haben wir viel begegnet gehabt. Bei einer Begegnung sind wir da vorne am Startziel los und danach haben die eben die gesagt, die roten Punkte aufgenommen, die grüne, gell, hat er geheissen. Gesagt, da haben wir einen Schaden, da haben wir einen Schaden. Und danach haben wir gedacht, ja, jetzt lasse ich doch einen Stier vor uns, oder? Ja, plötzlich keine Schäden mehr gehabt. Aber wir sind schon lange nicht mehr auf der Leipe gelaufen.
Wir sind langsam am Ende von der Zeit oder schon 5 Minuten drüber, aber wenn wir noch einen Platz gäbe es noch für eine Frage oder Anekdote, hat noch jemand etwas, wo er loswerden will? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut. Die haben es, wie wir es gesagt haben, Grössenordnung in einer Stunde hier abbrechen. Es ist mir völlig bewusst, dass wir vieles nicht ansprechen konnten, viele Namen nicht nennen oder nicht gebührend auf die Namen eingehen konnten. Nichtsdestotrotz, das war nicht bei unserer Absicht, wir haben uns irgendwie müssen fokussieren auf ein paar einzelne Punkte. Und ich glaube, hoffe, wir haben die Geschichte von den 40er Jahren bis heute euch noch einmal ein bisschen näher bringen. Häufig haben sie kennt von euch, die einen vielleicht mehr, die einen weniger. Ich möchte ganz herzlich danken Sepp Bienz. Ich möchte ganz herzlich danken Kaspi Niederberger und Sepp Sigrist. Mir hat vor allem Spass gemacht, die Vorgespräche mit diesen drei Männern. Ich glaube, ich war bei jedem mehr als eine Stunde. Und das war einfach fantastisch. Und am Schluss, als ich zuletzt bin ich beim Sepp gewesen, heimgefahren bin, habe ich gedacht, das ist unglaublich, was wir hier in diesen 40 Jahren oder auch in diesem Gebiet zustande gebracht haben. Wer das auch immer gemacht hat, ich will keine Namen nennen, aber man ist sehr weit gekommen mit nicht immer den besten Voraussetzungen, aber Hut ab vor dieser Leistung von all denen, die in den letzten 40 Jahren geholfen haben, das zu machen, was wir heute haben. Ganz herzlichen Dank noch einmal diesen drei Herren und an euch allen. Merci.